voll cool, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich spreche auch kein korrektes Hochdeutsch. Es ist irgendwie so ein kompletter Mix. Bin im Ruhrpott geboren, in Hessen aufgewachsen, da kommt auch nicht viel Gutes raus. Jetzt sprachlich so. Typenmäßig kommt da unglaublich was sehr Cooles raus. Ja. Also, hey, schön, dass ihr da seid. Ich habe schon mal ein bisschen verlauten lassen. Ich will mit euch heute mal durch ein Thema angehen, was mich auf jeden Fall betrifft. Ihn betrifft es auch voll, aber euch betrifft es auch voll. Und das ist Kirche. Ja? Und die Frage ist so ein bisschen so dahinter, so, was soll das Ganze? Also, was soll das hier? Ja, warum bist du hier? Was soll das? Und wir wollen mal ein bisschen da durchs Neue Testament schreddern, so sage ich es ganz gern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast definitiv, ob du in eine Kirche gehst oder nicht, hast du ein Bild. Du hast eine Vorstellung, was Kirche ist, was Kirche nicht ist. Ich erzähle dir ganz kurz, was lange Zeit meine Vorstellung von Kirche war. Und zwar, ich bin, wie es sich gehört, so einem christlich, ich sag mal christlich sozialisiert aufgewachsen. Ich bin Lehrerskind. Das ist schlimm. In Deutschland heißt es, also das ist schlimm, Pfarrerskinder, Lehrersvieh geraten selten oder nie. So sagt man das. Habt ihr das verstanden so? Ja? Ist ja auch egal, ist deutscher Humor. Wir sind in der Schweiz. Also. Und meine Vorstellung von Kirche war, ich hatte damit nichts zu tun. Ja? Glaube ist komisch, Christsein ist komisch, Jesus ist komisch, die Kirche ist komisch. Ich musste aber irgendwie trotzdem sonntags mit in den Gottesdienst. Und da habe ich eine Kirche entdeckt, die mir nichts zu sagen hatte, mit der ich nichts anfangen konnte. Das war irgendwie alles so super oldschool. Ich saß dann von der letzten Reihe und habe es über mich ergehen lassen, weil eben meine Eltern mich ein bisschen mit Druck dahin gebracht haben. Und es war so, ja, es war einfach, es war lahm so ein bisschen, ne? So eingeschlafene Füße, sagt man auch ein bisschen, ganz gern in Deutschland. Und dann ist Folgendes passiert, eben mein Weg hat sich so vorwärts entwickelt und irgendwann durfte ich Jesus kennenlernen. Ist er voll reingeschreddert in mein Leben, hat mein Leben unglaublich krass verändert. Und aber das Problem war, dass diese Veränderung nicht unbedingt das Bild von Kirche betroffen hat. Sondern Kirche war für mich vor meiner Bekehrung und nach meiner Bekehrung eigentlich immer eine recht, ja, eine lahme Kiste. Ja. Die Musik ist nicht so geil, Predigt wirkt bemüht. Also es ist irgendwie so, da gab es noch so riesige Holzkanzeln, so, wo man sich verschanzt hat dahinter so ein bisschen. Und dann bin ich irgendwann Theologie studieren gegangen. Das ist was Gutes. Ja, genau. Super, hier hat noch jemand Theologie studiert. Also mach das auch, das ist gut. Und während meines Studiums war ich ein Jahr in Neuseeland. Und habe da wie so ein Praxisstudienjahr, so nennt sich das, in einer Pfingstgemeinde gemacht. Das war so eine 1000-Mann-Kirche, relativ groß. Und ich sag's euch, da saß ich im Gottesdienst und da bin ich innerlich aus den Latschen gekippt. Weil mich das völlig überfordert hat. Es hat mein Bild, was ich von Kirche hatte, völlig zerrissen. Mal ein Beispiel. Ja, es war alles mega groß, eben 1000 Mann müssen da irgendwie rein. Und Band war immer so 11-Mann-Bands, das war Minimum. Ja. Und Worship war 40 Minuten vorneweg, 40 Minuten mindestens Message und dann nochmal Worship. Irgendwie 2 Stunden Gottesdienst war Standard, Minimum. Und ja, das kann man hier gar nicht machen, ey. Da sagt der Erste schon, aber Sonntagmorgens, mach das mal. Irgendwann hast du Hunger, der Braten im Ofen, irgendwie, es geht kaputt so, ja. Und so war das. Und es war eine Kirche, die relativ stark auch auf den Heiligen Geist einen Schwerpunkt gesetzt hat. Das heißt, als der Worship losging, saß ich in der ersten Reihe da, als anständiger Praktikant. Und neben mir stehen die Leute auf und fangen auf einmal an, völlig durchzudrehen. Ja, also so, und sie fangen an, hey, praise you God und wow, und reden Sachen, die ich nicht verstanden habe und so weiter und ich war überfordert. Ja, ich als guter Theologiestudent, der es richtig macht, der die Lehre mitbringt, so, ja, ich war völlig überfordert. Und was machst du eben? Ich weiß nicht, du wirst vielleicht anders reagieren, aber ich als Deutsche habe so reagiert, wie man es immer in der Krise macht. Und Deutsche machen in der Krise immer, du analysierst. Also du guckst, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Und dann habe ich meine Bibel rausgepackt und habe, puh, was macht der da, ist das biblisch, darf der das und so weiter und so weiter und so weiter. Ich war völlig überfordert. Und das Ding war so, dass, und das war was Gutes, ja, dass der Senior Pastor, also der oberste Pastor, der hat gesagt, hey Matze, ich nehme dich unter meine Fittiche, und ich durfte ihn alles fragen. Warum machst du das? Warum rennst du nach der Menge rum? Warum fallen die Leute um? Warum, ja so, warum, was soll das? Ja, und der hat mich, ja, wir haben ewig oft zusammengesessen, ganz viel abgecheckt, ganz viele Fragen geklärt und so. Und dann sagt er Folgendes, hat gesagt so, hey, pass auf, Matze, jeden Sonntag hole ich dich jetzt während den Gottesdiensten nach vorne und bete für dich. Das ist da nichts Besonderes, ja. Also es ist, wenn die da unterwegs sind und sagen so, hey, ich habe was für die eine Person, bist du hier, dann komm nach vorne und dann beten wir für dich. Das Mikro ist immer drunter, ist ganz normal bei denen. Für mich war es so, boah, ich blamier mich hier, ja. Jetzt muss ich mich vor 1000 Leute stellen und der Typ betet für mich und irgendwas soll passieren und ich habe keine Ahnung gehabt. Und er hat das gemacht, immer und immer wieder. Und irgendwann kam es zu einer Situation, ich würde es einfach mal so beschreiben, da ist auf einmal mein Bild, was ich von Gott hatte, das Ding, was ich mit Gott erlebt hatte, ist wie aus der Box rausgepackt worden und es hat mich überfahren. Im positiven Sinne, ja. Es war wie, also da ist wie was freigesetzt worden. Das Ganze hat ungefähr 2 Monate gedauert. Jeden Tag, ey, da dran gewesen, mit ihm gesprochen und so weiter. Und dann ist was passiert und es hat mein Bild unglaublich krass revolutioniert. Mein Bild von Kirche, mein Bild, wer Jesus ist, was da möglich ist und so weiter. Und vielleicht kennst du das, ja. Es gibt Themen, mit denen hast du zu tun. Du hast dir ein Bild irgendwie davon gemacht. Der erste Eindruck passiert in 7 Sekunden. Das ist relativ schnell. Also du hast, als ich hier auf der Bühne war, noch bevor ich ihm die Hand gegeben habe, hast du schon einen Eindruck von mir gehabt. So, ja. Und es geht eben super schnell. Und manchmal passiert es eben einfach, dass du mit diesem Thema konfrontiert wirst. Und wenn sich das anders darstellt, als du es kennst, dann bist du überfordert. Und dann ist es wie für dich, dass du in einen Prozess rein musst, dass da was aus einer Box rausgeholt werden muss, es neu angeschaut werden muss. Und das will ich heute Abend machen mit euch. Ich möchte Kirche mit euch mal aus der Box rausholen und mal neu anschauen. Und ich habe eine Frage ganz am Anfang für dich. Bist du schon mal Cabrio gefahren? Wer von euch ist Cabrio gefahren schon mal? Okay. Nachher hole ich mir die Nummer von euch. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast, wenn du beim Cabrio fahren, wenn du den Kopf an der Seite oder oben raushältst. Habt ihr schon mal probiert? Ja? Okay, vielleicht sah dir so aus wie die Jungs, die ich mitgebracht habe. Vielleicht war es so. Aber versteht ihr, das wünsche ich mir heute Abend, dass das bei euch nochmal passiert. Nur geistlich. Dass ihr heute Abend wie so einen Föhner bekommt oder durchgeföhnt werdet, dass eure geistliche Frisur mal durchgeföhnt wird und euer Bild, was Kirche ist und was da drin steckt, völlig platt gemacht wird und völlig neu rauskommt. Und wenn du Punkte heute Abend hast, ich will dir echt Mut machen, weil ich bin immer voll der Fan davon, wenn Sachen gesagt werden, die richtig sind oder die für mich voll wichtig sind. Da muss man dem Ausdruck geben. Da muss man sagen, yes, genau das ist es. Mach dir Mut, fühl dich frei. Mir wurde gesagt, ich darf mich komplett frei fühlen. Also darfst du das auch, okay? Also, ich möchte noch kurz beten, dann starten wir. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mitten unter uns zu sein. Komm du mit deiner Frische, komm du mit deinem Wind, lass du Totes lebendig werden. Und lass Dinge irgendwie hinter uns zurückbleiben und gib uns vor allen Dingen die Vision von dem, was Kirche ist. Jesus, wie du Kirche siehst, hab du Freiheit heute Abend. Amen. Ich habe 2 Texte mitgebracht. Wir gehen gleich in den ersten rein und der ist super ermutigend für mich. Das ist Epheser 1. Da finden wir ein Gebet von Paulus für die Kirche, also für dich und für mich. Und das ist super ermutigend. Ja? Wir gehen das mal so ein bisschen Vers für Vers durch. Paulus betet hier für dich. Achtung, er betet Folgendes. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Also offensichtlich betet hier Paulus was kein Automatismus ist. Ja? Es läuft nicht so ab, dass du Jesus kennenlernst, er kommt in dein Leben und auf einmal macht's bumm, du weißt alles. Du kennst deine Berufung, du weißt, wie Jesus tickt, wie Gott ist, du weißt, wer du bist, was deine Identität daraus ist, du weißt, was Kirche ist, du weißt alles. Es ist offensichtlich nicht so, kein Automatismus, sondern er betet, dass du den Geist der Weisheit bekommst, der dir zeigen soll, was der Plan ist, was deine Berufung ist, wer du bist, was Kirche ist und so weiter. Weiter, da lesen wir, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbares, reiches Erbe auf euch alle wartet, die zu Gott gehören. Vielleicht findest du die Bibel ein bisschen holprig, ist er auch manchmal. Ja? Ich habe es aber bewusst gewählt, weil das sind geile Worte drin. Er betet, dass die Augen geöffnet werden. Also offensichtlich kannst du auch blind sein. Ja? Dass du verstehst, was das Erbe ist. Ich hoffe, dass ihr vielleicht mal alle irgendwann mal ein Erbe bekommt, wo ihr dann schön ein Häuschen bauen könnt und so. Ne? Ein Erbe, du kriegst ein Erbe, Mann. Ein Erbe von Gott. Dass du verstehst, was deine Identität ist, wenn du ein Sohn des Höchsten bist, wenn du eine Tochter des Höchsten bist. Also ja, wenn du in der Kirche bist, wenn Jesus dein Chef ist. Dass du verstehst, was es bedeutet, wenn dein Geist aktiviert ist. Wenn es keine Kopfsache ist, Religion, Glauben und so weiter, ja, sondern eine lebendige Kiste. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Hey, das ist abgefahren, Mann. Jetzt, wir kommen langsam so in die erste Föhnerwelle quasi. Die Frage ist, checkst du, dass die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten zurückgeholt hat, dass die in dir lebt? Das ist das, was Paulus hier betet. Verstehst du das? Ist dir das bewusst, dass diese Kraft in dir wirkt? Und vielleicht spätestens sagst du jetzt, es ist gut, dass Paulus für uns gebetet hat. Es ist gut, weil da ist Luft nach oben. Es ist gut, dass er Fürbitte für mich, für dich getan hat. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Jetzt kommt langsam Kirche, jetzt kommt langsam dieses Ding vor. Also Jesus ist Herrscher, er ist als Herrscher eingesetzt über alles. Ja? Und mit dem, und da kommt auch wieder das Erbe, bist du mit eingesetzt. Dein Job, der Job der Kirche ist, die Herrschaft von Gott auf dieser Welt aufzurichten. So könnte man es theologisch korrekt sagen. Ja? Die Herrschaft von Gott in deiner Nachbarschaft, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld, in dieser Kirche, in dieser Stadt, in dieser Region, in Europa und so weiter aufzurichten. Das ist der Job der Kirche. Ja? Jetzt kommt der Föhner, Achtung. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr, in seiner Kirche, mit seiner ganzen Fülle. Lass dir das mal zergehen auf der Zunge, was das heißt. Was da für ein Potenzial ist, was da für eine Power ist. Und vielleicht denkst du, ja, ich kenne ganz viele Kirchen, wo das nicht so ist. Ich kenne ganz viele Kirchen, ich habe ganz viele Kirchen erlebt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, nee, da geht es um andere Sachen. Da hast du den meisten Einsatz der Menschen, wenn es um triviale Dinge geht, um Zeug, was nicht wichtig ist. Wenn man sich um Stil unterhält, wenn man, was weiß ich, Lautstärke zu Englisch, zu Deutsch, zu Schweizerdeutsch, zu Berndeutsch, zu, keine Ahnung, ja. Und vielleicht sitzt du auch heute Abend hier und sagst so, krass Matze, das, was du bis jetzt erzählt hast, hat mit mir nichts zu tun. Und ich habe ein Problem mit Kirche, weil wenn ich zurückschaue und ganz viele Dinge sehe, was Kirche macht, eben solche Sachen, aber vielleicht Kirchengeschichte und so weiter, dann habe ich keinen Bock drauf. Und dann glaube ich nicht, dass das stimmt, was da steht. Vielleicht geht es dir auch so. Und der Punkt ist, es kommt auf deine Perspektive an. Und ich möchte heute Abend Kirche von einer neuen Perspektive betrachten. Ich möchte es von der Perspektive betrachten, dass gesunde Kirche dadurch entsteht, dass die Liebe Gottes den Menschen trifft und davon weitergeht. Ja, das genau. Da, von der Perspektive, Mann, wollen wir Kirche anschauen. Und da merkst du, da ist es menschlich, da gibt es Luft nach oben und da passieren Fehler und so weiter. Aber das ist die Seite der Liebe. Und mit dieser Perspektive schauen wir uns Kirche an. Ich möchte ganz kurz verdeutlichen, wie ich das meine. Ich habe 3 Filme mitgebracht. Wer von euch hat Godzilla gesehen? Okay. Wer von euch kennt den weißen Hai? Super. Und Titanic kennen alle. Oder? Titanic. Okay. Also, ist nicht schlimm, wenn du es nicht kennst. Ich habe versucht, alle Filme so in 10 Sekunden zusammenzufassen. Und es wird ein bisschen gespoilert. Ja? Und wir fangen an mit Godzilla. Das ist Godzilla jetzt. Also, du brauchst Godzilla nicht mehr zu gucken, das ist Godzilla, mehr passiert da nicht. Wir gucken den zweiten Film an, das ist der weiße Hai, der ist ein bisschen älter. Ist genau das Gleiche. Das ist der weiße Hai. Ja? Und jetzt gucken wir uns noch Titanic an. Ganz schnell.
Aber dieses Schiff kann nicht sinken.
Ich hoffe, ich habe die Titanic nicht versaut gerade. Aber ich weiß noch, als dieser Film in den Kinos lief, das war unglaublich. Da waren Mädels, die sind 1000-mal reingegangen, haben immer an den gleichen Stellen geweint und so. Es war schlimm. Es war schlimm. Perspektive ändern. Jetzt wisst ihr, worum es in den Filmen geht. Ja? Und wenn du den Film siehst, dann ist Titanic eben die Reise, die passiert, das Schiff und Eisberg und gluck, gluck, gluck und Godzilla, das Monster, was alles kaputt macht und so weiter. Wenn du jetzt deine Perspektive änderst und die Filme von hinten schaust, dann macht das einen riesigen Unterschied. Weißt du warum? Weil Godzilla wird auf einmal zu einem freundlichen Ungeheuer, was anfängt Häuser aufzubauen und alles wieder aufzubauen. Der weiße Hai wird zu einem ganz netten Fisch, der ständig Menschen ausspuckt. So. Und Titanic ist das Schiff, was letztendlich einfach da ist und die Leute sicher an Land bringt. Wenn du die Filme von hinten guckst, dann verändert sich alles. Verstehst du? Perspektive ändern ist super wichtig, wenn du über Kirche nachdenkst. Und die Stoßrichtung ist, es sind von Gottes Liebe her veränderte Menschen, die Kirche sind. Und die alles dran setzen, dass diese Liebe andere Menschen trifft. Das ist Kirche. Und jetzt gehen wir mal in Apostelgeschichte, weil da finden wir den Text, wie die erste Gemeinde so drauf ist und was die erste Gemeinde so gemacht hat. Das ist ganz interessant, da steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Mahl des Herrn ist Abendmahl. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wir können hier ganz viel über Kirche lernen, weil hier stehen nämlich alle. Ja? Nicht die Pastoren, nicht die Leitung, nicht die Leute, die mitschaffen, sondern alle. Alle sind reingenommen. Das heißt, die Kraft der Kirche, die Power der Kirche ist eine Additionsrechnung. Und die Frage ist, kommst du in dieser Additionsrechnung vor? In Plusrechnung, ja? So, sorry. die Power der Kirche ist, das ist die Summe von den Leuten, die sagen, ich lasse mich von Gott gebrauchen, ich lasse mich von Gott verändern, ich bin Teil dieser ganzen Sache und ich bringe mich rein. Und wenn du sagst, hey, ich bin da nicht dabei, dann fehlt der Kirche was. Und dann fehlt auch dieser Power was. Das ist ganz wichtig, das musst du verstehen. Weil oft erleben wir Kirche manchmal so, dass ich reinkomme und sage, ich erlebe das manchmal in meiner Gemeinde, so eine Haltung, ey, ich brauche Lehre. Ich brauche jetzt hier Bibelauslegung, mach mal. Hey, ich brauche Worship, mach mal. Ich brauche das jetzt. Ja, eine Konsumhaltung. Und das Ding ist eben, du benutzt Kirche und das ist aber nicht das primäre Ziel. Es ist gut, dass du von Kirche profitierst, aber es geht darum, dass Kirche ein Ort ist, wo du drin vorkommst, wo du dabei bist, wo es um dich geht und wo Gott durch dich wirken kann. Wir lesen weiter. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Da ging es ab. Ja, da war Rambazamba. Die haben gefeiert. Ja. Und die Frage ist, könnt ihr feiern? Ja, könnt ihr? Ja, also das, was passiert, das ist abgegangen, da war Leben da, Mann. Und es geht weiter, sie preisen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hey, da ist was passiert. Das war nicht, da ist was abgegangen. Und jetzt poppen hier ein paar Fragen auf. Die erste ist zum Beispiel, vielleicht kennst du das, die einen sagen so, klein, es muss klein sein. Small Group, das ist wichtig. Small Group, nicht groß, nicht attraktional, nicht mit Lichtern, Nebel und Zeug und Musik und sowas, sondern klein, einfach Hausgemeinde, bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und dann gibt es die anderen, die sagen so, na, Kirche muss groß sein, es muss fett sein, es muss abgehen, es muss einen Drive haben nach vorne. Hast du solche Gedanken schon mal gehört? Oder die Diskussion? Die Frage ist, wer hat recht von den beiden? Und ich sage es euch, keiner. Weil ja, Kirche muss klein sein. Weil das, was wir da lesen in der Apostelgeschichte, ist das, wo Leute zusammenkommen, wo Leben geteilt wird, wo Small Group stattfindet, wo in die Tiefe gewachsen wird, wo Jüngerschaft stattfindet, wo die Frage steht, hey, weißt du was, guck mal, wie sieht Jesus das und wie kann ich das umsetzen in meinem Alltag? Das ist Small Group, das ist das Kleine. Und genauso groß ist es wichtig, das Große zu haben. Die Bibel sagt, täglich wurden Menschen hinzugefügt. An Pfingsten haben sich 3000 Leute auf einmal bekehrt. Da haben wir ein Riesenstrukturproblem, wenn man da eine Kirche draus baut. Ja. Also es braucht Kleingruppen und es braucht das fette Wachstum und dieses nach vorne gehen und bumm und Kirche bauen. Das Gleiche hast du bei dem Thema, die einen sagen so, na, wir brauchen Lehre. Ja, hier, Pastor, du bist dazu da, dass du mir die Bibel jetzt hier auslegst und dass du mir jetzt mal eine Theologie verpasst. Und die anderen sagen so, nee, wir müssen ganz soft sein. Es ist wieder das Gleiche, keiner hat recht. Es ist beides wichtig. In den Small Groups geht es in die Tiefe. Und trotzdem ist es genauso wichtig auch zu sagen, hey, weißt du, der Schritt reinzukommen in unsere Kirche, der ist super simpel und der ist super easy und wir erklären es dir gerne. Weißt du, wir lesen hier davon, dass sie gemeinsame Mahlzeiten haben und damit ist nicht gemeint, hey komm, wir gehen mal zur Frittenbude um die Ecke und hauen uns eine Pommes rein und dann machen wir weiter. Sondern das ist Leben teilen. Normal war es zu der Zeit damals üblich, dass man sich so einmal im Monat getroffen hat. Die haben sich täglich getroffen. Sie haben Leben geteilt. Sie sind gemeinsam im Glauben unterwegs gewesen. Sie haben sich drüber unterhalten, hey, wie können wir wachsen, wie können wir in die Tiefe gehen und so weiter. Und kurze Klammer auf, sie haben zusammen gebetet und sie haben zusammen Abendmahl gefeiert. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie schon mal erfahren hast, aber wenn du mit jemandem Zoff hast und dann kriegst du gesagt, jetzt betet mal zusammen, das geht nicht so gut. Wenn ich Streit mit meiner Frau habe und dann sagst du, komm, jetzt beten wir mal, das geht nicht. Ich kann mit meiner Frau nicht beten, wenn wir Stress haben, wenn unsere Beziehung nicht geklärt ist. Und Gebet und Abendmahl war so ein hoher Wert in dieser Kirche. Und das heißt automatisch, eine Konsequenz davon war auch, hey, da waren versöhnte Beziehungen, da waren gute Beziehungen da. Das hat Beziehungen gepflegt. Es gibt so einen Satz, der heißt, people who pray together, stay together. Heißt so ein bisschen, hey, die Wahrscheinlichkeit, ich ergänze es noch ein bisschen, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute zusammenbleiben, wenn sie zusammen noch beten, die ist höher. Also Das war wichtig. Das waren versöhnte Teams, das waren versöhnte Kleingruppen. Und jetzt nochmal zum Wachsen. Es werden Menschen hinzugefügt. Weißt du, was der Motor dahinter ist? Und vielleicht hast du es schon selbst erfahren. Dieser Motor, der dahinter ist, ist das Herz Gottes, ist das Wesen Gottes, ist diese unglaublich große Liebe, die Gott hat für den Menschen, für dich und für mich. Ist diese Liebe, wo Gott sagt, so weißt du, ist es egal, was du getan hast. Das erste war ein Ja über deinem Leben, was stand, von mir aus, von Gott aus. Ja, ich liebe dich. Das ist das Erste. Und das ist wie der Motor, der das Ganze nach vorne fährt. Das ist wie der Antrieb. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ja, mit Gott. Aber du kannst dir sicher sein, das Ja, das ist da. Und das ist auch heute Abend da, das Ja. Weil diese Liebe ist so groß, dass sie seinen Sohnemann Jesus ans Kreuz gebracht hat. Dass er gestorben ist für dich und für mich. So groß ist diese Liebe. Und die ist auch heute Abend noch da. Es ist egal, wie groß deine Kirche ist, Kleingruppe ist voll wichtig, Größe auch. Input, klar, Mann, lies Bibel, dig in deep, ja, grab, fang an zu graben, hol die Schätze raus, die da drin sind, da sind viele Schätze drin. Aber das war früher damals kein Diskutierclub, wo man gesagt hat, ich habe erlebt das manchmal, dass Kirchen nur manchmal wie Diskutierclubs sind, wo man sagt, so, lass uns nochmal die Stelle von Jesaja 61, Vers 8 im Kontext dieser Sache sehen und vielleicht ist das Zeitgeschehen zu der damaligen Zeit und bla 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 bla. Das war nicht der Punkt. Es ging ihnen darum, zu leben, rauszufinden, zu sagen, Jesus, was hast du? Und wie kriegen wir das in den Alltag rein? Wie können wir das leben? Ja, das ist Kirche. Kirche ist Leben. Wenn du heute Abend nur eine Sache mitnimmst, dann ist es, Kirche ist Leben. Es ist Leben. Ja. Es war kein Kuschelclub. Die haben sich gefetzt. Aber sie hatten alle die gleiche Einstellung. Herr Jesus, gib uns den Geist der Weisheit, öffne uns die Augen, damit wir erkennen, was dein Plan ist. Ich lade die Band an, auf die Bühne zu kommen. Am Anfang von der Apostelgeschichte haben wir gelesen, dass sie irgendwie alles geteilt haben. Vielleicht ist dir das hängen geblieben. Vielleicht denkst du so, hä, ist Kirche dann so eine Kommune oder so ein Kloster oder so ein Hippie-Club oder sowas, wo du einfach nichts haben darfst, aber alles da in den großen Pott. Es geht um eine Einstellung. Es geht nicht darum, dass alles einfach in die Kirche reingepackt wird. Es geht um eine Einstellung. Es geht darum, bist du bereit zu tun, wenn Gott dich ruft? Das ist die Frage. Und es geht auch darum, also weißt du, die Einstellung von diesen Leuten war, ich will das geben, was möglich ist, was es braucht, damit andere das Gleiche erleben, was ich erlebt habe. Dass Jesus mich voll mitgenommen hat. Weißt du, dass ich hier vorne stehe und sage, mein Herz schlägt für Kirche, ist nicht, weil ich sage, in Kirche ist alles toll. Sondern es ist einfach, weil ich was erlebt habe, wo ich darum hoffe und bete, dass du es auch erlebst. Oder wenn du es erlebt hast, Halleluja, Mann. Ich weiß nicht, ja, du kannst viel über Kirche noch weiterreden, wir könnten noch weitermachen, aber ich weiß nicht, ob du den Föhner hattest. Ich hoffe, du hattest einen Föhner, irgendwie einen geistlichen Föhner. Und bei allem, was da noch war, möchte ich dir zwei Fragen stellen heute Abend. Und die erste Frage ist, kommst du in dieser Additionsrechnung, in dieser Plusrechnung vor? Bist du Part, bist du Teil von der Kirche, wo Gottes Liebe dich trifft oder getroffen hat und sie durch dich weitergeht? Gehörst du dazu? Lebst du mit dieser Einstellung, dass du sagst, yes, hier bin ich, Jesus, und zeig's mir, ich bin bereit. Ich will das, was ich erlebt habe, für andere Menschen zugänglich machen. Gott tickt so, dass er könnte einfach machen und dann erst puh. Aber er tickt so, dass er sagt, ich möchte es mit dir machen. Und die zweite Frage ist, hast du einen Platz? Hast du einen Platz, was sich Small Group nennt? Hast du einen Platz, wo Menschen ganz nah an dir sind? Wo man sich gegenseitig supportet, gegenseitig einen Halt gibt? Gegenseitig auch um Sachen ringt und sagt so, hey Mann, wie ist denn das gemeint? Wie soll man das machen? Wie leben wir das? Wie können wir nach vorne gehen? Wenn du bei diesen beiden Fragen kein deutliches Ja hast für dich heute Abend, dann mache ich dir Mut. Dann hau einen Pastor an, hau Leiter an hier, hau Leute an, die du kennst, frag oben Bescheid, frag Jesus, hey, was soll ich tun? Wo siehst du mich? Wo hast du mich? Wo willst du mich? Es ist wichtig. Und zum Schluss möchte ich nur eine Sache irgendwie nochmal raushauen, die mir irgendwie voll auf dem Herz liegt, weil das ist wie so ein Motor, der mich irgendwie ein bisschen antreibt. Bill Hybels, ich weiß nicht, wer den kennt, der ist irgendwie der Gründer von Willow Creek Association, so ganz große Kirche in Chicago und so weiter. Der hat immer mal von einer heiligen Unzufriedenheit gesprochen. Von dem, was treibt dich an, was macht dich verrückt, also was ist, wenn du damit konfrontiert wirst, macht dich so verrückt, dass du denkst, so, das kann nicht sein, da kippe ich um, ich muss was tun. Ich will was tun. Es ist immer sinnvoll, ein bisschen hinterher zu gehen, sich mal selbst zu fragen, weil du wirst ganz schnell auf dein Herz kommen. Du wirst ganz schnell darauf kommen, auf das, was dir wichtig ist. Auch auf das, was in dich hineingelegt ist. Und ich will dir ganz kurz sagen, was meine heilige Unzufriedenheit ist. Meine heilige Unzufriedenheit ist unfunktionale Kirchen. Kirchen, die vergessen haben, was ihr Auftrag ist. Kirchen, die anfangen, über Nonsens zu diskutieren. Über Sachen, die nicht wichtig sind. Kirchen, die sich irgendwie mit anderen Sachen beschäftigen, als das, was eigentlich in der Natur der Kirche drin ist. Der Auftrag. Die Liebe Gottes, die Menschen trifft und weitergeht. Ich möchte Mut machen oder euch gerade auch voll als ICF Schaffhausen. Going for gold. Strebt nach Gold, nicht nach Silber oder Bronze. Going for gold. Weißt du warum? Weil wir eine ganz andere Realität haben. Und die Realität ist, alles hat Gott ihm zu Füße gelegt und ihm zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Und jetzt, sie ist sein Leib, die Kirche, ihr seid sein Leib und der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt mit seiner ganzen Fülle in ihr. Das ist die Realität, in der wir leben.